Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Katharina Mittendorf. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin, Yogalehrerin und Autorin aus Berlin. Wir sprechen darüber, wie es Eltern gelingen kann, ihre Paarebene zu erhalten bzw. neu aufzubauen. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Isabel, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ich freue mich so, dass es mit uns beiden klappt. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Katharina Mittendorf und ich mache schon sehr lange Yoga. Ich habe eine Yogaschule in Berlin-Zehlendorf und mein zweites Standbein ist das als Paartherapeutin, auch Sexualtherapeutin. Und das mache ich zusammen mit Ralf, meinem Partner hier in Berlin. Und was, glaube ich, für diese Folge heute nicht so ganz unwichtig ist, ich habe 4 Kinder und wir leben in einer Patchwork-Familie.
Ralf war schon letztes Jahr bei mir im Podcast zu Gast oder Anfang des Jahres in der Folge. Die machen wir auch in die Shownotes und irgendwann kommt ihr auch mal zusammen. Darauf freue ich mich schon. Heute geht's darum, dass ich in meiner Praxis und du vielleicht auch erlebe, dass sehr viele Paare sich nach dem zweiten Kind trennen. Unter anderem, weil es mit der Paarbeziehung nicht mehr so einfach ist. Was sind denn da deine Erfahrungen?
Also ich finde erstmal total spannend, dass du so gut informiert bist mit dem zweiten Kind. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich das zweite Kind ist. Was mir jedoch sehr, sehr stark auffällt, ist, dass die meisten Menschen, die zu uns in die Praxis kommen, eben Kinder haben. Ne? Also wir haben weniger weniger Menschen ohne Kinder bei uns in der Praxis und mehr Menschen mit Kindern. Das bedeutet, dass es ab einem Zeitpunkt, erstes, zweites, drittes, wann auch immer Kind, eben nötig scheint, in die Paartherapie zu kommen. Also das ist ganz, ganz stark zu beobachten.
Wobei auch sein kann, dass Paare ohne Kinder vielleicht nicht in eine Paartherapie gehen, sondern sich eher trennen, möglicherweise. Da habe ich auch mit Ralf drüber gesprochen. Viele sagen, wir trennen uns heute so schnell und früh. Ich erlebe das gar nicht so. Ich finde, dass ganz viele Paare wirklich versuchen, die Beziehung hinzubekommen. Und wahrscheinlich, ist nur eine Hypothese, noch mehr, wenn Kinder im Spiel sind, oder? Wie siehst du das?
Das finde ich auch eine sehr spannende Hypothese, genau. Also die andere Hypothese wäre, dass diese Paare, hast du ja schon gesagt, sich entweder trennen, ne? Oder dass diese Paare ohne Kinder vielleicht auch mehr Möglichkeiten haben, über Freizeitgestaltung und schöne Dinge sozusagen sich wieder aneinander anzudocken. Das, was bei Paaren mit Kindern eben oft das Problem ist, dass diese Zeit und manchmal auch das Geld für solche verbindenden Tätigkeiten tatsächlich fehlt.
Was verändert das denn für das Paar, wenn Kinder dazukommen?
Ich muss da einfach unseren Kollegen und Ausbilder Arnold Retzer zitieren. Das hat gegebenenfalls auch Ralf schon gemacht. Ist ein sehr harter Satz, aber wenn man mal drüber nachdenkt, gar nicht so unwahr. Kinder sind ein terroristischer Anschlag auf die Paarbeziehung. Es ist in gewisser Weise so, weil die Paarbeziehung, wir sind zwei, wird einfach erstmal bedroht durch wir sind drei. Und viele Paare wollen sich das erstmal auch nicht eingestehen, weil es ja was Schönes ist und was Schönes sein soll. Und es wird einem ja auch ein bisschen aufgedrückt, ne? Ihr wolltet das ja, das ist jetzt was Schönes, ne? Freut euch doch jetzt darüber und dass man den Gedanken gar nicht zulässt. Moment mal, wir haben uns das vielleicht so gar nicht vorgestellt, dass wir jetzt als Paar und alles das, was uns als Zweierteam verbunden hat, jetzt komplett durch den Mixer gedreht wird und neu geshaked wird. Und wir müssen jetzt gucken, wie gehen wir damit um.
Das finde ich, ich habe den Satz noch nie gehört, aber sehr plastische Darstellung. Was heißt das so im Alltag? Weil das ist ja auch, wenn man kurz drüber nachdenkt, biologisch gesehen kommt man ja als Paar zusammen, um unter anderem Kinder zu produzieren. Und dann sind sie da, dann leidet die Paarebene. Liegt das auch an unseren Erwartungen an eine Paarbeziehung?
Ich glaube, dass das sehr, sehr stark an den Erwartungen an die Paarbeziehung liegt und nicht nur den eigenen, sondern auch die Erwartungen, die uns ständig entgegenstrahlen. Sei es früher sagte man über Anzeigen, ne? Da war alles noch Print, jetzt ist das Bild bewegt, Jetzt sind es sogar Testimonials auf allen Kanälen, die zeigen, hey, guck mal, ich kann super toll aussehen, super erfolgreich sein und eine tolle Paarbeziehung haben. Du musst dich nur anstrengen und nicht so dusselig anstellen, dann kannst du alles haben. Und ich glaube, da liegt ganz viel Druck drauf. Gar nicht, dass man selber die Erwartung unbedingt hat, sondern dass man denkt, diese Erwartung erfüllen zu müssen.
Und was können Eltern tun, wenn sie merken, ob nach dem ersten oder zweiten Kind, jedenfalls jetzt sind Kinder da, hier ist was anders, hier, wir haben wenig Zeit füreinander. Welche Schritte können die miteinander gehen, vielleicht auch jeder für sich, aber miteinander auch, um ja die Paarbeziehung wiederzubeleben oder zu erhalten?
Das klingt jetzt vielleicht nicht so ganz romantisch, aber ich bin echt ein großer Fan von der Art, wie das Gehirn und der Geist funktionieren. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich zu sagen, jenseits der Emotionsebene, zu sagen, pass auf, es sind mehr Dinge auf unsere Liste, die wir zu bewältigen haben, hinzugekommen. Was von den Dingen, die jetzt hinten runterfallen, wollen wir aber bewahren? Und was von den Dingen, die hinzugekommen sind, können wir outsourcen oder sind vielleicht nicht nötig? Denn ich erlebe viele Paare hier in der Praxis, die denken, wir müssen jetzt alles beibehalten von früher und alles Neue zusätzlich bewältigen. Wir sind aber keine Marvel-Helden und Heldinnen, die plötzlich einfach sagen können, okay, der Tag hat jetzt 48 Stunden, hat er halt nicht. Er hat 12, maximal 14, 16. Und da muss man einfach mit dem Rotstift mal dran gehen, was von dem, was war, kann weg, was soll aber bleiben und was von dem hinzukommt, kann vielleicht weg und schafft Zeit für die alten Dinge. Genau, also Beispiel wäre zum Beispiel, dass man sagt, früher hatte man Zeit, sich erst schön zu duschen, sich fertig zu machen, essen zu gehen, danach noch zu überlegen, macht man noch einen Spaziergang durch den Park und dann vielleicht noch auch romantisch zu werden, Sex zu haben, sind so ganz viele Dinge, ne? Und dass man jetzt sagt, wir haben 2 Stunden Zeit, weil wir einen Babysitter haben, mehr können wir uns auch nicht leisten. Was darf in diesen 2 Stunden nicht fehlen? Und was wäre aber wichtig? Und vielleicht fällt die Dusche weg und man geht einfach direkt von der Arbeit hin, weil das Gespräch wichtiger ist. Vielleicht ist das Essen gehen gar nicht so wichtig, sondern die Intimität im Bett ist wichtig. Da nimmt man sich halt eine Pommes oder einen Burger oder einen Salat mit ins Bett, ne? Also, dass man einfach guckt, wie kriegt man die Tatsache, dass weniger Zeit da ist, so benutzt, dass die Dinge, die vorkommen sollen, vorkommen und nicht von allem absteckt, dass alles vorkommt, aber alles wenig. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist sehr einleuchtend für mich. Nicht Erwartungen haben, die unerfüllbar sind, weil der Tag nicht doppelt so lang geworden ist und das natürlich zu Enttäuschung führt, sondern... Und ich finde das romantisch übrigens, sich hinzusetzen, was ist uns wichtiger, das Essen gehen oder die Intimität. Vielleicht ist es auch der Spaziergang. Insofern, ich finde das sehr einleuchtend, auch sehr praktikabel. Da kam ja auch schon was vor, was ein erster Schritt sein kann, Babysitter. Ich erlebe oft, dass Paare nicht auf die Idee kommen, ich habe in der Mediation nicht nur Trennungspaare, sondern auch welche, die noch zusammen sind oder zusammen sind und ihr Zusammenleben auch besprechen wollen, dass sowas wie Putzhilfe oder Babysitter gar nicht überlegt wird, auch aus einer Erwartung oder einem Anspruch heraus, ich muss alles hinbekommen.
Absolut. Ralf und ich gucken gerade die Serie Paartherapie auf ARD und da oder NDR, ich weiß nicht ganz genau. Da ist eine Folge betitelt mit Babysitter rettet die Beziehung. Und das finde ich trifft es sehr, sehr gut. Und die Frage ist ja, wenn es keine finanziellen Zwänge sind, warum wird das nicht getan? Und ich glaube, dass da wieder, da kommt ein bisschen diese Kenntnis vielleicht von mir als Yoga-Lehrende oder Meditationslehrende, da teilen sich ja Menschen mit, ne, wie ihr Geist so funktioniert. Ne? Das ist ja sehr, sehr praktisch, das auch so ein bisschen miteinander verbinden zu können. Die sagen sich oft, ja, ich mache die Meditation gar nicht oder ich mache die Yoga-Praxis gar nicht, weil ich habe, das bringt ja eh nichts. Das ist ja nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und dann macht man diese kleinen Dinge nicht, auch weil man denkt, das bringt ja eh nichts. Oder denkt, Mann, das muss doch auch irgendwie so gehen, das muss ja auch noch hier und so weiter und so fort. Das heißt, man blockiert sich im Vorfeld schon, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das macht der Geist blöderweise. Und da muss man einhaken. Da muss man sagen, laber mich jetzt hier nicht voll. Das bringt sehr wohl was und ich mache das jetzt, auch wenn es nur 2 Stunden sind, auch wenn es Geld kostet, auch wenn ich danach traurig bin, dass die Zeit vielleicht wieder vorbei ist, ne? Auch wenn ich enttäuscht bin, dass unser Leben so geworden ist, dass wir ohne externe Hilfe im Moment, und das ist auch wichtig, im Moment, nein, das bleibt nicht immer so, auf Hilfe zurückgreifen müssen. Und deswegen glaube ich, ist das eine Frage auch der Geistespraxis an der Stelle.
Das ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich manchmal denke, dass wir alle zu früh uns in den Möglichkeiten einschränken, weil wir denken, geht sowieso nicht, zu teuer, keine Zeit. Oder auch denken, so macht man das nicht. Also ich erlebe oft, dass Paare, habe ich auch eine Folge zu aufgenommen, zum Beispiel denken, man muss zusammenleben. Als Paar muss man gar nicht, selbst mit Kindern nicht. Machen die meisten, aber ich wünsche mir so sehr, dass Menschen eigene Lösungen entwickeln, was natürlich schwer ist, wenn man wahnsinnig erschöpft ist, weil man 2 Kinder hat und einen Job und. Und dennoch ist es so wichtig, dass du das auch sagst und vielleicht auch uns darstellen kannst, wie finden Paare denn raus, jeder für sich, aber auch gemeinsam, was sie sich überhaupt wünschen von der Beziehung, von der Paarebene.
Das ist tatsächlich eine ziemlich essentielle Frage, weil du hast ja gerade schon den Erschöpfungsgrad auch angesprochen und dieser Erschöpfungsgrad sorgt halt nicht selten dafür, dass der Zugang zu Wünschen, ne, so ein bisschen wie auch in der Depression, ne, wenn man das so ein bisschen miteinander vergleichen mag, wie gehemmt ist, wie blockiert ist, dass es um reine Überleben geht und da der Kopf gar nicht in Richtung, was könnte denn auch noch sein, funktioniert. Aus dem Grund, aber damit will ich natürlich diese Folge nicht nur gestalten, ist eine dritte Person in dem Fall gut und manchmal gar nicht die dritte Person, sondern der Raum. Also ich erlebe ganz oft, vielleicht geht es dir ähnlich in der Praxis, dass die Leute sagen, allein von nicht zu Hause zu hocken, sondern in diese Praxis oder ne, in diesen Raum zu kommen, schafft schon wieder eine andere Beziehung zu mir, zur Idee, die ich entwickeln könnte. Das heißt, wenn man jetzt nicht die Zeit, das Geld hat, eine Therapie oder Beratung aufzusuchen, das Gespräch über Wünsche verlagern, weg aus den eigenen 4 Wänden. Und da geht's wieder an die Anknüpfungsstelle der Geist. Der kommt dann in eine neugierige Position. Das tut er von alleine. Und Neugier ist schön. Neugier gibt gute Gefühle. Und in so einer neugierigen Stimmung, hier waren wir ja noch gar nicht, das ist ja interessant hier, hat der Geist auch wieder mehr Bock, sich mit Dingen zu beschäftigen, an die er vorher noch nicht gedacht hat. Und dann kann sowas sein wie, hey, was wünschen du dir eigentlich? Einen guten Platz finden, im doppelten Sinne.
Das erlebe ich genauso ganz oft, dass die sagen, wir nehmen uns hier die Zeit, hier bei Ihnen 2 Stunden zu sein und die würden wir uns sonst nicht nehmen. Ich erzähle oft, Paaren, du kennst es ja auch, diese Zwiegespräch, dass man sich abends hinsetzt und dann lachen die laut und sagen, ich falle abends um 8 mit den Kindern ins Bett wortlos. Ich kann nicht noch eine Stunde da ein Gespräch führen. Aber wenn man das als Termin in den Kalender einträgt, Mittwoch 11 Uhr, dann findet es auch statt. Und nicht alle wollen in eine Paarberatung oder Therapie oder in eine Mediation gehen. Wie können die das dann alleine hinbekommen? Findest du so einen Kalendereintrag dann schon eine gute Idee? Vielleicht auch tagsüber und nicht kurz vorm ins Bett kippen oder was mir mal eine Mutter erzählt hat, morgens beim Zähneputzen. Auch mit 2 Kindern und beide müssen los. Auch nicht ein guter Zeitpunkt, vermute ich mal.
Genau, es gibt Dinge, die zu vermeiden sind und das ist tatsächlich zum Beispiel, dass man gestört werden kann. Ne? Das ist wichtig. Das zweite ist, das hat Ralf mal gesagt, keine Gespräche nach 23 Uhr. Oder keine Krisengespräche im Schlafzimmer oder so. Also es gibt da so ein paar Dinge, an die könnte man sich halten. Aber ich würde trotzdem nochmal, weil die Verabredung ist etwas, was ich oft natürlich, wie viele meiner Kolleginnen und du ja auch, platzieren wollen, stößt oft auf einen krassen Widerwillen bei einigen Paaren, die ich habe. Die sagen, nee, wir machen das spontan. Und früher habe ich gedacht, machen die ja dann aber nicht, ne? Aber es gibt Paare, die können das spontan machen. Und deswegen würde ich nicht auf der Verabredung hängen bleiben, die aber vielleicht in 80 bis 85% eine sehr, sehr gute Idee ist, sondern würde heute in dieser Folge gerne mal ein Plädoyer für den anderen Ort schaffen, wo man vielleicht sagt, die Zeit ist egal. Wirklich, ihr organisiert, ihr seid erwachsene Menschen. Wir müssen jetzt nicht hier so, ne, so ein Timetable aufstellen, als wären das Kindergartenkinder. So, sind ja erwachsene Menschen, das darf man ja nicht vergessen. Und zu sagen, wenn ihr eine bestimmte Spaziergangsroute habt, geht die doch mal andersrum. Geht nicht rechts rum um den See, geht links rum um den See. Ne? Oder sucht euch einen anderen Platz, ein anderes Restaurant. Googelt einen Platz, wo ihr noch nie wart. Verlasst euren Kiez. Von energetischer Seite wieder gesprochen, um hier auch noch mal kurz diese Brücke zu schlagen. Diese Gewohnheit hängt ja überall drin. In den Wänden, in den Blättern, am Baum, was weiß ich, überall wo. Und deswegen dieser Bruch ist etwas, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich das den Paaren empfohlen. Macht was anders. Try something new. Und dann redet darüber.
Also nicht einen Termin finden zwingend, wenn das einem nicht liegt, aber einen Raum schaffen, und das kann auch ein Spaziergang sein, irgendwas, was anders ist und zu neuen Ideen, neuen Anregungen führt. Also raus aus der Routine, die ja überlebensnotwendig oft ist, wenn der Alltag voll ist, und da was Neues machen. Das ist schon mal, finde ich, ein sehr praktischer Tipp. Oft ist es ja so in Paarbeziehungen, dass nicht beide unzufrieden sind und beiden die Paarzeit fehlt, sondern dass eine Person vielleicht auch mehr mit den Kindern zu tun hat und die andere ist schon ein bisschen unglücklicher. Und dann besteht ja die Gefahr, dass Vorwürfe in den Raum kommen. Du vernachlässigst uns und die Kinder, immer nur geht's um die Kinder und. Wie kann man denn da als derjenige, der einen Veränderungswunsch hat, auf den anderen gut zugehen?
Erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man eben auf den anderen zugeht, so wie du das beschrieben hast, weil ich erlebe, wenn das aufgehört hat oder gar nicht mehr anfängt, also wenn es Richtung, ich bespreche das lieber mit anderen Leuten oder ich rede gar nicht mehr, dann wird es wirklich schwer. Also das würde ich erstmal der Person, die diesen Veränderungswunsch in sich trägt, auf den Weg mitgeben wollen, dass das etwas für die Beziehung Produktives ist, was sie da erlebt. Dass sie sich dafür nicht abwertet oder schämt, ne, oder zurückzieht, sondern sich sagt, ich möchte das und es ist auch für die Beziehung besser, wenn wir das tun. Also sich ruhig als kümmernder Teil selber erstmal wahrnimmt. Denn das kann, glaube ich, helfen, dass man sich nicht zu schnell verletzt zurückzieht. Denn es gibt ja in Beziehungen oft ein Wechselspiel. Mal schaut der mehr auf die Beziehung, mal schaut der mehr auf die Beziehung. Und sich als ein Mensch zu verstehen, der auf die Beziehung schaut und so auch den Partner zu adressieren. Weil dann kommt gar kein Vorwurf. Wenn ich in mir sage, boah, Mann, immer fange ich hier an, hier kommt hier irgendwie gar nichts zurück und geht dann zu dem Partner, der Partnerin und sagt, ich habe dich jetzt viermal die Woche gebeten, dass wir sprechen. Viermal hast du es nicht gemacht. Ne, da hat ja dann keiner Lust, also da wird ja nicht viel zurückkommen. Wenn ich aber sage, wir bringen hier nochmal kurz Marshall Rosenberg, hat Ralf bestimmt schon in seinem Podcast bei dir auch viel gemacht, ich habe beobachtet, die Beobachtung, dass wir weniger sprechen als früher. Früher hatten wir die und die Gelegenheiten, die sind jetzt nicht mehr da, wir sprechen weniger. Das macht mir Sorge. Denn ich glaube, dass unsere Beziehung das braucht und ich merke auch an mir, ich fühle mich hilflos, wenn ich dich adressiere und es kommt wenig von dir zurück. Lass uns doch bitte mal schauen, wie wir gemeinsam gucken, dass ich mich nicht mehr so hilflos fühlen muss und dass wir unsere Beziehung dahingehend weitergestalten, dass wir in Beziehung bleiben. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Ja.
Also ansprechen, ermutigen. Gerade weil es schwierig ist anzusprechen, nicht zu denken, ich bin undankbar, unzufrieden, sondern uns ist unsere Beziehung wichtig. Ich möchte, dass wir dafür was tun und uns annähern. Und ich bin froh, dass du das auch nochmal sagst, weil genau das erlebe ich oft, so eine Sprachlosigkeit und parallel nebeneinander herleben, kurz über die Kinder informieren, aber eben den Kontakt verlieren. Also ein Schritt ist, gerade weil es schwer ist, ansprechen. Was kann noch getan werden?
Ich würde da gern nochmal ein bisschen dramatisch was da hinzufügen, auch wenn ich das natürlich nicht ganz 100% weiß. Aber was ich erlebe ist, dass die Beziehung keine Glückliche werden wird, wenn man das lässt. Also es ist keine Option, sozusagen, rede ich oder rede ich nicht. Wenn ich aufhöre zu kommunizieren, wird die Beziehung nicht gut weitergehen. Und das kann man sich ja ruhig mal streng auch selber sagen. Und dass man sich da auch selber ein Stück weit in den Arsch tritt. Will ich diese Beziehung? Ja, ich sehe, ich mache gerade mehr in Bezug auf den anderen zugehen. Aber mir ist es ja auch wichtig. Und nicht in so ein Gekämpfe kommen, wer kümmert sich jetzt mehr um die Beziehung, sondern wirklich, und das wäre der zweite Tipp an der Stelle, der ist, bei sich zu gucken, warum will ich das und was bin ich bereit dafür zu tun? Und nicht zu gucken, was tut der die andere. Und das gibt oft eine ganz große Kraft.
Also Angebote machen, meinst du damit?
Ja, Angebote machen. Und auch die Wichtigkeit betonen, die es für einen selber hat. Und es macht halt wirklich einen großen Unterschied, ob es der klassische Vorwurf ist oder ob es ist, ey, pass mal auf, ich gehe hier echt, ich gehe hier echt blank. Wenn sich nicht bald was ändert und wir ins Gespräch kommen, wird es mir nicht besser gehen und ich möchte, dass es mir besser geht. Und mein Vorschlag wäre, dass wir das und das machen. Oder mein Wunsch wäre, dass du das und das machst. Oder ich habe keine Idee, was wir machen sollen, lass uns Hilfe holen. Aber ich spüre sehr, sehr deutlich, mir geht es nicht gut, so wie es gerade läuft, und ich möchte, dass es mir gut geht. Und wenn man da noch einen Schlag drauflegen kann, weil es einem gerade, ne, in der Position, wo man sich sicher fühlt, zu sagen, wie geht es dir denn damit? Ist das für dich, läuft das für dich gerade gut? Eine offene Frage zu stellen und nicht, ja, für dich ist ja alles kein Problem, sehe ich ja und so, ne, diese Unterstellung, ne, das ist ja das Zweite, was nicht so günstig ist, neben dem Vorwurf. Sondern auch mal da wieder, wir haben das Wort Neugier hier schon wieder, wie ist denn das für dich? Ist es gut für dich, dass wir so uns die Kinder zuschmeißen oder wie geht's dir? Aber das braucht, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, auch durch die Yoga- und Meditationspraxis, das ist ja nicht immer abrufbar. Aber es gibt Momente im Tag, manchmal hat man den Sonnenstrahl abgekriegt oder die Tasse Kaffee war lecker und es strömt vielleicht einfach was durch einen durch, was einem so ein bisschen Wumms gibt und das dann auch nutzen, auch Spontanität, nicht, ja, dann warte ich bis heute Abend. Nee, ruf doch einfach mal an, hast du doch früher auch in der Verliebtheitsphase. Oder schreib doch einfach eine WhatsApp, ey Schatz, ich denke gerade an dich, ich glaube, ich habe eine Idee, wie es wieder gut werden kann mit uns. Warum nicht auf den anderen zugehen?
Und wenn dann eine Person auf die andere zugeht, was können die dann gemeinsam machen? Vielleicht jetzt auch noch zum Abschluss.
Ich habe viele Paare in der Praxis, die sich tatsächlich berühren dann. Die gar nicht so viel reden, sondern die sich anschauen, für einen kurzen Moment still werden und sich an den Händen nehmen. Und die nennen das dann reinchecken. Und darin liegt schon so viel, was man sich gar nicht vorstellen kann. Man denkt, ja, was soll denn jetzt hier 30 Sekunden angucken oder 3 Minuten umarmen bringen? Das bringt eine unheimliche Menge. Und wenn man das mal erleben durfte als dritte Person, dann ist das Gänsehautfaktor. Also es stellen sich einfach die, ne, die Härchen auf, weil man merkt, da passiert was. Auch jetzt, wenn ich drüber spreche, ist es, da passiert was. Und wir können das dann gar nicht unbedingt beschreiben, aber die sind wieder beieinander. Und wenn Paare, ich nenne das gerne Kontinuitätsritual, wenn die etwas für sich etablieren, wo sie wissen, das machen wir jeden Tag. Zum Beispiel, wir gehen immer gemeinsam aus dem Haus und wir bleiben nochmal auf der Fußmatte stehen, gucken uns einmal kurz an und dann gehen wir auseinander in den Tag. Das passiert jeden Tag oder abends im Bett immer der Gute-Nacht-Kuss. Und man weiß, da checken wir ein. Das ist unser Kontinuitätsritual und das ist ganz klein und ich kann mich darauf verlassen. Das passiert, egal was ist. Oder die SMS am Abend oder was immer. Das finde ich ist eine wunderbare Möglichkeit, auf sehr, sehr kleinem Niveau miteinander immer wieder zu sagen, hey, weißt du noch, wir beide und wir wollen uns doch, gucke mal hier.
Ach, so schön. Katharina, Vielen Dank erstmal dafür. Wir nehmen ja noch eine zweite Folge auf. Darauf freue ich mich schon. Aber erstmal ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch.
Danke dir für die schönen Fragen.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.